Servus Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge von unserem Doc Talk hier auf dem Gen YouTube-Kanal. Heute geht es um das Thema toxische Coach-Athleten-Beziehungen. Zu Gast mal wieder mein Doktor-Kollege sozusagen, der liebe Mike. Mike, ich würde sagen, wir starten gleich ins Thema. Ich würde nur kurz nochmal den Hinweis geben an alle da draußen. Nutzt gerne die Kommentarfunktion, schreibt uns gerne auch Vorschläge für Themen in die Kommentare oder auch wenn ihr Fragen habt zu den vergangenen Folgen oder auch zur heutigen Folge, dann gerne rein. Das hilft natürlich auch uns durch den Algorithmus, wir haben dadurch auch ein bisschen dann gepusht und falls mal genug Fragen auch zusammenkommen, können wir auch gerne mal einen Podcast Q&A machen, das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen auch von Mehrwert sein. Ja, dann würde ich aber sagen, starten wir ins Thema. Was war so deine toxischste Beziehung zu einem Coach als Athlet, Mike? Schieß mal los.
Ich hatte in meiner Bodybuilding-Laufbahn letztendlich nur eine richtige Coach-Athleten-Beziehung zu einem Coach. Jetzt könnte man ketzerisch sagen, die war so toxisch, dass ich danach keine mehr begönnen habe. Das stimmt nicht. Nein, kann ich so nicht sagen. Aber ich gehe noch ein Stück zurück. Ich hatte lange, bevor ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, an Wettkämpfen teilzunehmen, schon so eine Art Coach. Das war wirklich lustig. Ich habe eine Zeit lang, da habe ich auch studiert, habe in einem McFit in Berlin trainiert und da hat mich mal so ein Typ angesprochen, der war damals so Anfang 60, würde ich sagen. Das war ein Kanadier und lebte in Berlin mit einer chinesischen Ehefrau und einem gemeinsamen Kind, konnten aber mit dem Kind jeweils nur in einer Sprache sprechen. Ganz interessante Konstellation. Jedenfalls war der wohl mal ganz guter Bodybuilder in den USA und hatte noch einen Stiefsohn mit dabei oder so und der hat aber nicht so richtig Interesse am Sport entwickelt und der hat irgendwie dann einen Narren an mir gefressen und wollte unbedingt mich coachen. Und das war wirklich lustig, der hatte ganz verrückte Trainingsansätze. Also es war so, dass ich in jedem Training irgendwann auf der Toilette gekotzt habe und er dann fürsorglicherweise irgendeine Selta oder was aus dem Automaten da geholt hat. Im Wesentlichen war es ein Ganzkörpertraining, immer ins Versagen und immer Grundübungen. Eigentlich mehr so ein Powerlifter-Training, aber mit einer viel zu hohen Frequenz. Das war schon ein Punkt, wo ich mir damals so gesagt habe, weil ich immer schon auch selbst so ein bisschen rumgelesen habe und mich dafür interessiert habe, was man wohl wie machen könnte, wo ich so gesagt habe, das mit so einem Coach, das ist irgendwie nichts für mich. Also so ein Scheiß-Training hat, also immer, jedes Mal so ein Scheiß-Training hatte ich vorher nicht und so richtig Fortschritt habe ich auch nicht gemacht. Der wurde dann auch immer merkwürdiger, der gute Mann. Anfangs hat er berichtet, er sei Arzt. Und teilweise hat er dann ganz komische Sachen gesagt, die ich einem Arzt, also selbst einem schlechten Arzt aus angloamerikanischem Sprachraum nicht zugetraut hätte. Das war für lange Zeit meine letzte Coach-Athleten-Beziehung. Das Beste, was er mal gesagt hat, war, von Bolde kriegt man keinen Haarausfall, das nehmen doch Pferde. Hast du schon mal einen Pferd ohne Fell gesehen?
Das ist aber eine mega gute Ableitung, ja.
Das fand ich schon echt gut. Naja, dann hatte ich lange Zeit überhaupt keinen Coach und dann hatte ich tatsächlich in der ersten Wettkampfsaison, die ich dann bestritten habe, einen Coach. Liebe Grüße hier an den Dominik Meusel, der das gemacht hat. Das war eigentlich auch gar nicht schlecht. Aber was ich im Laufe dieser Vorbereitung gemerkt habe, mir gefällt es besser, wenn ich selber genau weiß, was ich warum mache. Und mir liegt es auch gar nicht, Sachen nicht zu hinterfragen und einfach umzusetzen. Vor allem Sachen, bei denen man sich dann körperlich irgendwann gar nicht mehr so auf dem richtigen Weg meint. Und deshalb habe ich es auch seitdem dann immer alleine gemacht. Eine toxische Coach-Athleten-Beziehung habe ich nie aufbauen müssen, aber ich habe sie ganz häufig von außen beobachten können, weil ich auch schon seit vielen Jahren an den Coaching-Days vom NRC teilnehme, meistens als Coach. Also da geht es ja eher darum, dass man den Leuten sagt, wie so ein Wettkampf abläuft und auf was man so achten könnte, wenn man die Bühne betritt und vom Hundertsten ins Tausendste. Aber man erlebt ja da auch mit, wie Coaches mit ihren Athleten sprechen. Gerade dann vor und nach solchen Veranstaltungen, wenn die mal unter vier oder sechs Augen sprechen. Teilweise auch was dafür, ja, ich möchte schon fast sagen, Abhängigkeitsverhältnisse psychischer Art bestehen, wo man miterlebt, wie jemand in Tränen ausbricht und der Coach dann wieder irgendeinen klugen Ratschlag gibt, was meistens leider mit Medikamentenmissbrauch zu tun hatte und häufig auch junge Frauen betraf. Das fand ich immer furchtbar und total grenzwertig. Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Einstieg ins Thema Coach-Athleten-Beziehung beziehungsweise Coach-Hopping. Also man hat irgendeinen Coach, man ist mit dem nicht zufrieden, wechselt dann direkt zum nächsten und kommt vom Regen in die Traufe. Das ist so das, was ich ständig beobachtet habe und wo ich zum Teil auch Gespräche mithören musste, wo es dann immer hieß, was macht der mit dir? Unglaublich, total ungesund, das kannst du doch nicht machen. Ein paar Wochen später hat man dann mitbekommen, was diejenigen dann beim neuen Coach machen. Das war
das Doppelte.
Das Doppelte vom Schlechteren
sozusagen. Ja, ja, ja.
Aber davon kannst du ja wahrscheinlich ein Lied singen. Denn du wirst ja jetzt wahrscheinlich nicht nur Coaches aufnehmen, die das allererste Mal einen Coach haben, sondern häufig auch mit Leuten zusammenarbeiten, die von einem anderen Coach kommen. Wie ist denn so allgemein dein Eindruck? Sind das professionelle Dienstleisterbeziehungen, die da deine Coaches zu ihren Coaches hatten? Oder gibt es da auch andere Sachen?
Also man hat so ein bisschen den Eindruck, dass einfach diese Profession, sage ich jetzt mal, Coach zu sein, auch nicht von allen Coaches so ausgelebt wird. Das Ding ist natürlich, ein Athlet sucht natürlich gerne auch den Fehler, wenn was nicht läuft beim Coach. Das muss man leider auch so sagen. Das heißt, ich habe haufenweise inzwischen Klienten, die von anderen Coaches kommen. Man hat in den seltensten Fällen dann Gutes über diesen Coach gehört. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen schwierig. Du weißt ja immer nicht, was ist da wirklich gelaufen. Ne? Deshalb, ich würde da jetzt auch nie, ehrlich gesagt, so groß in der Öffentlichkeit drüber reden, weil es ist halt die Version, ich glaube zwar meinen Klienten noch erstmal und es sind auch Muster drin, die sich stecken bei den gleichen Personen oder auch bei den gleichen Personengruppen, wo ich denke, okay, wahrscheinlich stimmt das oder ich habe auch, ich glaube, gestern Abend im Erstgespräch, da habe ich dann auch gesagt, lass mich raten, das war ein Punkt, 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 Punkt. Und damit hatte ich dann auch recht. Also ich sehe inzwischen auch schon so ein bisschen so gewisse Muster, die sich dann immer wieder auch zeigen. Ja, aber es ist, wie gesagt, so, es ist ein schwieriges Thema. Ich bin auf jeden Fall voll dabei, dass vielleicht der ein oder andere das Coaching auch nur betreibt, um einfach schnell zu Geld zu kommen. Das ist traurig, ja. Also das ist auf jeden Fall Fakt, ja. Also ich kenne es auch von der einen oder anderen Aussage von IFBB-Pros, ja, habe ich schon Chatverläufe gesehen. Wenn ich mehr Fixum bekomme beim Sponsor, dann muss ich weniger Klienten coachen. Ja. Das ist so für mich so, wo ich sage, okay, so jemanden will ich nicht beim Gen-Team eigentlich als Teamkollegen haben. Das finde ich dann schon auch ein bisschen schwierig, ne? Weil ich mache es halt aus Leidenschaft tatsächlich und ich glaube, das ist auch die allermeisten da draußen tun und auch viele Kleine, die man nicht kennt, die vielleicht 3-4 Leistungsklienten coachen, die auch wirklich auch versuchen, sich Mühe zu geben und das bestmöglich zu machen. Ich denke mal, dass so eine Beziehung auch oftmals scheitert an den Klienten. Ne? Also man darf die Schuld jetzt nicht einseitig nur den Coaches geben. Sicherlich ist es auch oftmals andersherum und mangelt es vielleicht auch einfach an der Disziplin des Athleten, auch Dinge mal umzusetzen. Ja, also auch das Thema zum Beispiel, du sagst ja aus Coach, okay, ist es jetzt angemessen für eine Classic Bodybuilding Klasse ein gewisses Maß an Steroide zu konsumieren? Und wenn vielleicht der Klient das Doppelte und Dreifache benutzen möchte und du sagst, okay, da bin ich raus, dann ist fällt sowas, also sowas wird ja dann nicht so dargestellt. Der Athlet wechselt den Coach und sagt hier, ich bin beim alten Coach rausgeflogen oder bin gegangen, weil der wollte mir keine 5 Gramm Stoff aufschreiben. Ja? Dann wird ja wahrscheinlich der neue Coach sagen, ja, okay, da hat dein alter Coach aber recht gehabt. Also wird da nicht irgendeine Story erfunden. Ja? Deshalb, da bin ich immer vorsichtig bei dem. Ich versuche immer, möglichst mir über jede Person auch ein Bild live zu machen. Ja? Also ich, wenn ich im Austausch mit jemandem bin und so ein bisschen weiß, wie er so tickt und was er für Ansichten hat, dann kann man das eher bewerten. Jetzt vom Hören sagen ist immer schwierig, ja. Man hört natürlich eine Menge. Ich bin natürlich inzwischen auch sehr, sehr tief drin in der Szene, habe natürlich so meine Connections und weiß auch vieles. Aber wie gesagt, man muss da auch mal ein bisschen vorsichtig sein. Es ist sicherlich nicht immer nur der Coach schuld. Und manchmal ist es auch einfach so, dass es nicht matcht zwischen dem Coach und dem Athleten. Ne? Ich werfe jetzt mal den Namen Stefan Kienzle in den Raum. Stefan hat, glaube ich, aktuell den besten Kader. Also ich weiß gar nicht, wie viele Profis er hat. Er hat ein extrem starkes Team mit haufenweise Top-Profis. Ihm sind aber auch schon gefühlt hunderte Profis weggelaufen nach ein paar Wochen. Ja? Also jetzt ist mir die Frage, ist das jetzt ein guter Coach? Ist das ein schlechter? Gut, ich habe selber 2 Athleten von Stefan bekommen. Stefan ist sicherlich kein Coach für Leute, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Er ist sicherlich dann eher der die Zeit investiert bei 400 und XYZ Athleten, musst du dich natürlich da auch ein bisschen priorisieren. Ja, aufgrund der Menge schon gar keine Zeit für jeden. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der sich der sich auch auf den Newcomer sehr gut eingehen kann, ne? Der ihm auch vielleicht erklärt, okay, da musst du die Farbe kaufen oder ich mache die Anmeldung oder sowas. Stefan wird für keine Kritiken die Anmeldung machen. Ja, so, das heißt, man muss auch schauen, in welchem Stadium der Karriere ist vielleicht welcher Coach so der Richtige. Das Thema, was du eben angesprochen hast mit dem Coach-Hopping, ja, das ist schwierig. Man sollte sich, glaube ich, in einem Erstgespräch und vielleicht auch bei einem Live-Termin und vielleicht auch aus dem Umfeld des Coaches wirklich sich bestmögliches Bild von dem Coach, den man da ausgesucht hat, machen und dann auch wirklich dann entscheiden und dann auch wirklich erstmal daran festhalten. Was, glaube ich, auch viele Athleten falsch machen, ist einfach, sie suchen den Kontakt oder das Gespräch nicht. Ne? Sie bringen ihre eigenen Vorstellungen unzureichend ein. Ne? Also ich bin zum Beispiel jetzt der Letzte, der nicht versucht, irgendeinen speziellen Wunsch irgendwo mit einzubringen. Ja? Weil ich sag mal, es gibt keine Übung, die absolut eine Pflicht ist. Es gibt kein Lebensmittel, was ein Muss ist. Man kann alles auch austauschen. Ja? Man muss keine Hex-Squat machen. Ja? Das ist nicht elementar. Man kann auch eine Frontkniebeuge machen. Man kann eine Pendulum-Squat machen. Ja? Und wenn jemand sagt, er mag die Übung nicht, die findet er scheiße, dann fliegt die halt auch raus. Ja? Auch wenn ich der Meinung bin, dass es in der Theorie zu 1-3% die bessere Übung ist, ja. Man muss auch da auf jeden Fall offen sein. Und ja, das ist auf jeden Fall, ist ein komplexes Thema.
Du hast ein ganz interessantes Stichwort gerade, nämlich das Thema mit den Profiathleten, die sagen, wenn ich mehr Fixum bekomme, dann möchte ich weniger coachen, weil das eigentlich nicht meine Leidenschaft ist, sondern weil ich es zum Broterwerb brauche. Ja. Vielleicht bleiben wir mal bei dem Thema, was so Red Flags bei Coaches sind, wenn jetzt jemand überlegt, der nimmt sich gerne einen Coach und möchte dann vielleicht schon mal so ein paar Hinweise haben, was darauf schließen lassen könnte, dass er da beim Falschen gelandet ist. Ein Thema, was mir da immer wieder ins Auge springt und was auch so damit zu tun hat, dass ich eigentlich aus dem Amateur-Wettkampfsport komme und da auch den Verbänden eigentlich recht verbunden bin. Da gibt es ja gerade von den jüngeren, neueren, großen Coaches viele, die sagen, also so wie du aussiehst hier nach einem halben Jahr bei mir, du wirst doch sicherlich Profi und den ersten Wettkampf, den wir machen, da machen wir einen Pro-Qualifier und da machen wir zum Beispiel den Amateur-Olympia, da kannst du ja in jeder Klasse 3 Pro-Grads gewinnen, also dann fahren wir danach zum Beispiel. Das ist, finde ich, eine totale Red Flag für jemanden, der gerade vielleicht den ersten Bodybuilding-Wettkampf vor sich hat und realistischerweise schon aufgrund der geringeren Trainingszeit keine Chance hat, dort irgendwas zu gewinnen, aber da einen Haufen Geld aus dem Fenster schmeißen wird und im Zweifel missbraucht wird für Social-Media-Präsenz seines Coaches. Das habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig miterlebt und halte ich wirklich für eine Red Flag, sogar bei Leuten, wo ich sagen würde, der hat jetzt Muskelbäuche, Schlüsselbeinbreite oder so angeht, wirklich eine super Veranlagung, der könnte sicherlich was werden, aber es wird halt ein Weilchen dauern. Da wäre es vielleicht trotzdem sinnvoll, erstmal ein paar weniger anspruchsvolle Wettkämpfe zu gewinnen, um auch einfach ein bisschen Wettkampferfahrung zu sammeln und den Spaß daran zu entdecken, das zu gewinnen oder vielleicht sogar festzustellen, das macht mir überhaupt keinen Spaß.
Ja.
Denn das muss man ja vielleicht auch sehen, wenn man sagt, mein Ziel ist es, Profi zu werden, man macht dann solche Wettkämpfe mit, wird da immer der Mittlere im letzten Callout und zahlt dafür einen Haufen Geld und reist um die Welt. Wenn er tatsächlich die Burkhardt gewinnen sollte, auf dieser Ausgangsbasis, wird er bei keinem Profi-Wettkampf irgendwo nennenswert
rumstehen. Das ist ein riesen Unterschied,
Das macht dann auch keinen Spaß. Da macht es vielleicht mehr Spaß, mal mit einer realistischen Chance auf eine Finalplatzierung bei einer regionalen Meisterschaft oder bei einer deutschen Meisterschaft oder bei einer internationalen Meisterschaft im Amateurbereich mitzumachen. Ich will das gar nicht zu weit ausbauen, aber
ganz klar.
Das halte ich schon für einen Punkt, wo man beim Coach vorsichtig sein sollte. Wenn der gleich im ersten Gespräch sagt, boah, krass, wie du aussiehst, du wirst doch sicherlich Profi. Und dann aus diesen Erwägungen diesen Coach vielleicht einem vorzieht, der sagt, nee, wir machen das vielleicht anders.
Falsche Versprechung, Also ich mache sogar so, ich habe hier auch so den anderen Kandidaten, wo das Potenzial vielleicht hat, wenn vieles zusammenkommt. Man muss auch mal sehen, ob sie finanzielle Möglichkeiten dazu haben. Ja, das Berufliche drumherum, das Umfeld, auch privat, vielleicht Frau, Freundin muss da mitspielen oder Partner, also wie je nachdem, ob Mann oder Frau. Das ist schon eigentlich komplex und ich lasse hier tatsächlich alle am liebsten erstmal bei den Amateurverbänden auch starten. Ich habe zum Beispiel jetzt auch eine neue Athletin seit ein paar Tagen, die nehme ich mit zur WFF Nabber, die nehme ich mit zur WAF, da kannst du die Erfahrung sammeln, wird wahrscheinlich da auch sicher sehr gut platzieren. Ich gehe davon aus, dass wir auch was gewinnen werden, gerade bei den Junioren, in der Juniorenklasse und auch in der Newcomer-Klasse. Und dann schmeißt sie auch zur NPC mit rein, dann sieht sie mal, wo sie steht. Ja, das ist dann auch eine regionale Show und sollte sie jetzt da gewinnen, da wäre ich jetzt aber auch sehr überrascht, wie gesagt, wir sind da noch ganz am Anfang, dann kann man natürlich auch mal auf den Pro-Qualifier gehen, aber dieses Ziel, das Potenzial sehe ich da schon, Aber das ist was, das man in den nächsten Jahren aufbauen kann. So, sie ist im Posing noch relativ neu dabei. Da hat sie jetzt am Dienstag ihre erste Posingstunde bei einer Bikini-Pro-Athletin. So, das kann man jetzt alles über die nächsten Jahre aufbauen. Und das ist auch das, was ich bei den Profis teilweise sehe. Ich hatte es neulich auch mit Max die Diskussion über einen Athleten, wo ich sage, warum platziert der sich nicht besser? Er sagt ja, weil das Posing eine Katastrophe ist. Ja. Und warum passiert das? Das passiert, weil sie heute in der zweiten Saison oder am zweiten Mehrkampf werden sie Profi. Früher hast du die Bavue gewonnen, warst bei der Deutschen dabei, hast dich für eine EM-WM qualifiziert, bist dann in der fünften Saison bist du bei der Weltmeisterschaft durch Gesamtsieg bist du Profi geworden. Dann hast du schon 20 Wettkämpfe gemacht und dann stehst du nicht mehr da oben und bist unsicher beim Posing. So, das heißt, da war eine ganz andere Struktur da und das fehlt heute tatsächlich bei vielen. Es gibt sicherlich diese Fälle, wo man sagt, okay, die sind komplett auf dem ersten Wettkampf auf die Bühne und man denkt, die haben im Leben noch nichts anderes gemacht wie Wettkampf-Bodybuilding. Okay, die gibt es natürlich, aber das ist ja nicht die Masse, das sind ja eher die Ausnahmen. Ja.
Ich würde auch gar nicht sagen, dass es generell so ist, dass jeder Reiß ausnehmen muss, wenn der Coach sagt, du hast gute Karten, Profi zu werden, sondern man kann ja mal darauf achten, wie die Coaches ihre anderen Klienten so vermarkten und verkaufen. Und wenn dann wirklich jeder der brutalste Anwärter auf eine Olympia-Quali ist, dann muss man hellhörig werden und dann kann das nicht stimmen. Das ist ja schon statistisch ausgeschlossen.
Genau.
Aber ein anderer Punkt, Red Flag, der mir gerade eingefallen ist, der auch von vielen immer so ins Feld geführt wird und den ich gar nicht so schlimm finde, das ist das Thema Copy-Paste-Pläne. Wenn also jemand sagt, bin jetzt neu bei irgendeinem Coach, habe jetzt einen Plan bekommen, einen Ernährungsplan oder auch vielleicht einen Trainingsplan und habe festgestellt, ich habe mit ein paar Leuten gesprochen, die ich so bei Instagram gesehen habe, die auch bei diesem Coach sind, und die haben alle das Gleiche bekommen am Anfang. Das ist ja nicht in Ordnung, das ist ja nicht individuell. Wo ich mir dann manchmal sage, naja, irgendwo muss man anfangen. Der Coach hat sicherlich irgendeinen Erfahrungsschatz, von dem er sagt, darauf kann man dann aufbauen. Man kann ja, was jetzt Ernährung angeht zum Beispiel, schauen, was er verträgt oder nicht, was ihm schmeckt oder nicht, ob er mehr oder weniger Kohlenhydrate braucht, alles solche Sachen. Aber findest du, es ist eine Red Flag, wenn man da erstmal einen Standardplan bekommt, der möglicherweise angepasst wird? Oder wie machst du es? Kriegt bei dir jeder einen anderen Trainingsplan und einen anderen Ernährungsplan? Und wenn du 200 Athleten hast, musst du sehr kreativ werden.
Ja, also ich sag mal, wenn eine Bikini-Athletin, die gerade am Anfang ihrer Karriere ist und keine Schwachstelle hat, mit einem Masters-Athleten, der drei Schwachstellen hat und zwei Stärken hat, wenn die gleichen Trainingsplan haben, unterschiedlicher Trainingshäufigkeit, dann ist es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja, dann sollte man, glaube ich, schon überlegen, ob man den richtigen Coach gewählt hat. Also vom Grundsatz, ich sag bei meinen Klienten immer, du bekommst individuelle Trainings-, Ernährungs- und Supplementpläne, eventuell auch PD-Protokolle. Ich fange auf dem meisten Blatt Papier an, aber ich habe natürlich meine Bewegungsmuster. Ich habe meine Favorite-Übung. Ja, ich bin bei den Compounds Quads, am liebsten nehme ich die Hex-Quad. Ja, wenn jetzt jemand lieber einen Pendulums-Quad nimmt, dann wird das durchgetauscht. Ich fange, wenn ich einen Beintag habe, fange ich natürlich am liebsten an mit wenn jemand noch keine ausgeprägten Adduktoren hat, fange ich mit Adduktoren an. Bei den Klassen, wo massive Beine gefragt sind, Bodybuilding zum Beispiel. Ja. Weil ich sage mal, Adduktoren kannst du gar nicht genug haben, du kannst immer schwache Quads kompensieren, indem du gute Adduktoren hast und die Beine richtig stellst. Dass ich eine Beugevariante, eine isolierte, bevor ich den Beinstrecker, die Quads trainiere, habe ich auch meistens drin. Ja. Wenn jetzt natürlich jetzt der Beuger eine massive Stärke ist und die Quads eine Schwäche, kannst du nicht sagen, ich tausche noch nicht da mal in dem Stadium. Ja. Also man würde bei ähnlichen Athleten bei mir Muster erkennen, die ähnlich sind, aber es würde wahrscheinlich nie exakt gleich aussehen, vor allen Dingen, weil jeder ja auch in einem Gym trainiert und eine andere Ausstattung hat. Ja. Also das finde ich schon auch alles in Einklang. Ich frage natürlich auch die Lebensmittel ab, mit denen Athleten gerne arbeiten möchten und das berücksichtige ich. Ja. Also ich habe jetzt nicht so meine 10 Lebensmittel, die alle überbekommen. Wenn jemand sagt, ich esse alles, dann sieht das schon natürlich auch ähnlich aus von den Lebensmittelauswahl, ja. So, und wie du schon sagst, man muss ja auch irgendwo anfangen. Wenn ein Athlet jetzt kommt, der ist ja ausgeglichen. So, wir wissen, den Rücken aufbauen. Da gibt's so 3-4 Bewegungsmuster, die man eigentlich drin haben möchte. Bei Bizeps, man hat eine Hammer-Curl-Variante, eine Preacher-Curl-Variante. Mehr brauchst du ja nicht. Also damit fängst du irgendwo an. Ja, und wenn sich mit der Zeit herauskristallisiert, wir brauchen da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, wir müssen vielleicht noch ein bisschen anderes Widerstandsprofil einbauen, anderes Bewegungsmuster einbauen, dann kann man noch das Ganze erweitern. Aber ich sag mal, ich kenne den einen oder anderen sehr erfolgreichen Coach, wo ich auch schon wenige gesehen habe, die wirklich exakt identisch waren. Ja? Also definitiv, und das sind jetzt nicht die erfolglosesten Coaches. Wie gesagt, ich mache es ein bisschen anders. Ich versuche es so individuell wie möglich zu machen. Mir macht es halt auch Spaß. Ich sitze da manchmal abends wirklich eine Stunde und schiebe hin und her. Das ist vielleicht auch schon wieder fast zu viel Theorie, weil am nächsten Tag sagt mir der Kunde dann, boah, die zwei Übungen habe ich nicht und darauf habe ich keinen Bock. Schieb, bau doch mal um mich so, oh scheiße, Mann, so, ja. Aber mir hat es den Abend vorher Spaß gemacht und weil ich mache das jetzt nicht so, ich lasse mir jetzt nicht erstmal die Ausstattung vom Gym schicken, weil das ist Arbeit für den Klienten und ich muss da alles mir anschauen, sondern ich plane erstmal 100%. Wenn es dann heißt, die und die Übung habe ich nicht, dann baue ich das halt nach. Also stelle ich das um. Das ist dann für beide Seiten, finde ich, weniger Arbeitsaufwand. Das habe ich aber auch mit der Zeit erst umgestellt, als ich gemerkt habe, dass das effizienter ist für beide Seiten. Genau. Also von daher, ja, also ich versuche das schon sehr individuell zu gestalten. Es gibt Muster, die sind wahrscheinlich, sieht man wahrscheinlich, man würde wahrscheinlich bei allen Plänen sehen, so, okay, das könnte von mir einer sein. Ne? Das auf jeden Fall. Aber sie sind von Person zu Person natürlich schon hochgradig unterschiedlich auch.
Ja. Jetzt nehmen wir mal den Beispielsfall. Es wäre so, du hast einen Plan und es sagt jemand, das finde ich jetzt aber nicht so gut. Warum machst du das so? Das kenne ich ja von anderer Stelle. Ich bin jetzt kein Coach, der das für die allgemeine Öffentlichkeit anbietet, aber kommt ja hin und wieder vor, dass jemand die guten Tipps hinterfragt.
Ja.
Was meinst du, ist es eine Red Flag, weil das auch manch einer sagt, wenn der Coach nicht bis ins letzte Detail erklärt, warum er was macht, dann ist es der Falsche. Auf den ersten Blick klingt das überzeugend, zumal es darauf hindeuten kann, dass der Coach gar nicht weiß, warum er was macht. Das wäre natürlich schon eine Red Flag. Was ich aber daran immer so ein bisschen störend empfinde, ist, wenn jemand denkt, er will hier nicht ein bezahlbares Coaching, sondern er verwechselt das mit einem Mentoring, nachdem er der Experte in Physik, Ernährungswissenschaften und Medizin sein soll.
Wie
tief muss man da gehen? Also vielleicht dazu bei Parallel, es gibt ja immer wieder dieses Schlagwort 24/7 Betreuung per WhatsApp. Da gibt es den einen, der sagt, darunter verstehe ich schicke ihm halt meine Check-ins und kriege dann zeitnah eine Antwort. Und dann gibt es denjenigen, der will mit seinem Coach chatten, wie mit seiner Ex-Freundin, die jetzt nicht mehr da ist. Wo zieht man da die Grenze, was die Intensität der Betreuung und auch die Tiefe der Erklärung angeht? Und was ist eine Red Flag und was ist übertriebenes Anspruchsdenken des Kunden?
Kurze Werbeunterbrechung für alle, die durch zu viel Hagelhaar oder zu viele Kohlenhydrate Probleme haben mit ihrem Blutzuckerspiegel. Der Berberin GDL-Komplex kann hier Abhilfe schaffen. Berberin erhöht die Insulinsensitivität und kann den Blutzucker nach unten regulieren. Nebeneffekt sind auch zum Beispiel eine verbesserte Verdauung, Verbesserung des Cholesterinprofils und auch eine Unterstützung sogar beim Fettabbau. Enthalten sind auch zum Beispiel Zimt und Chrom, die hier ebenfalls sehr, sehr wirksam sind. Also wirklich ein sehr, sehr potentes Produkt. Preis-leistungsmäßig absolut unschlagbar. Zu jeder Mahlzeit eine Kapsel und ihr werdet den Unterschied feststellen. Macht gerne mal eine Messung vom Blutzuckerspiegel oder von euren Blutzuckerwerten vor und nach der Supplementierung mit diesem Produkt. Gerne auch den HbA1c-Wert, also den Langzeitblutzuckerwert, mal analysieren. Auch dieser wird sich verbessern. Berberin wirkt in Studien ähnlich effektiv wie das Medikament Metformin. Also auf jeden Fall ein Must-Have für alle, die HGH missbrauchen oder auch alle schweren Athleten, die sehr viele Kohlenhydrate in der Off-Season konsumieren müssen. Ich bin mega davon überzeugt. Wie gesagt, probiert es gerne aus. Lasst mir Feedback da und jetzt Spaß im weiteren Video.
Ja, also, ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Also, es ist immer eine Mischkalkulation. Du hast natürlich solche und solche. Ne?
Also, ich versuche wirklich jede Rückfrage, und meistens ist es halt am Anfang so. Am Anfang ist natürlich, die sind die ersten 2, 3, 4 Monate da. Es ist oftmals viel Neues, weil sie sind ja gekommen, weil sie stagnieren. Und wahrscheinlich ist irgendwas, was sie gemacht haben, nicht so sinnvoll gewesen. Ja? So, und da ist natürlich schon auch ein Prozess, wo man natürlich auch erklären muss, was man da macht. Oder ich mache das sogar auch so beim Onboarding, dass ich genau erkläre, pass mal auf, du hast die Angaben gemacht in der Anamnese. Ich habe die Supplements umgestellt, weil es ist doppelt gemoppelt, es ist zu viel, es ist zu teuer, es ist unpraktisch oder wie auch immer. Normalerweise sollte da eigentlich jeder schon zu Start eigentlich wissen, wo er dran ist. So, dann kann es schon mal sein, wenn es nicht Neuerungen sind, dass man beim ersten Durchlauf merkt, ah, okay, das fühlt sich komisch an, das ist anders und dann kommt mal, muss ich das so anfühlen oder so anfühlen. Wenn die Leute 3, 4 Monate dabei sind, wird automatisch der Betreuungsaufwand geringer. Ja, ich habe natürlich trotzdem Leute, die dann wieder nach jedem Iron Mike Bodybuilding Peptid-Video fragen, stimmt das, was Mike da sagt, wie ist das, ist das Peptid, funktioniert das wirklich? Da kann ich schon mal die Uhr nachstellen, wenn da ein neues Video kommt, wie viele auch bei Instagram, wie viele Fragen da kommen. Ja, bei mir
kommen die Fragen, darf ich es bestellen? Und
die wollte ich gerade sagen, bezahlen. Ja. Das sind wahrscheinlich die gleichen Leute, einmal schreiben,
wahrscheinlich,
hier, das abonnieren. Ja, das ist tatsächlich so. Ja, natürlich, also ich habe so ein bisschen für mich gesagt, du musst halt sehen, ich habe Trainer ausgebildet, ich habe Sportwissenschaftler ausgebildet, ich war Dozent an der Universität. Ich bin gewohnt, Wissen zu vermitteln. So, und ich sehe das Coaching da vielleicht, dann auch ein bisschen weiter. Das ist aber jetzt so ein bisschen meine Auffassung so. Mir macht es tatsächlich auch Spaß, wenn die Leute da ein bisschen was mitnehmen. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass da sich bei mir 100 Leute jeden Tag dreimal melden, weil sie drei Fragen haben, weil sie irgendwas aufgeschnappt haben, sondern viele haben ihre, die machen ihre Hausaufgaben. Ich sag immer, ihr habt es eigentlich leicht. Ihr müsst eigentlich nur das machen, was auf dem Plan steht und mir jede Woche den Check-in schicken oder in der Prep halt häufiger. Ja, so die Arschkarte habe ich. Ich muss halt immer sehen, dass es immer Fortschritt gibt. Ja, das heißt, ich muss auch mal hier und da zaubern. Und ich sag aber auch, wenn ihr euch mal zwischenzeitlich mal was isst, meldet euch mir es lieber. Ich höre zu oft wie zu wenig, weil wenn ich gar nichts höre und da vielleicht der Check-in ausfällt, weiß ich ganz genau, kann ich die Uhr nachstellen, es wird kein Progress geben. Die Person wird nicht weiterkommen, weil irgendwas läuft da schief. Ja. Na, und deshalb ist mir eigentlich lieber, jemand ist interessiert und meldet sich, aber das ist auch vielleicht so ein bisschen meine Besonderheit, weil ich aus diesem Wissensvermittlungsprozess komme, als Hochschuldozent sozusagen. Das kann ich gleich gar nicht mehr so gut einschätzen. Wahrscheinlich ist das für viele andere, ich weiß, worauf du hinaus willst, diese Aussagen wie, das habe ich schon immer so gemacht, das hat man früher so gemacht, weil das halt funktioniert, oder mach halt eben. Ja. Das sind ja oftmals auch Antworten, die dann kommen, auf so Fragen, wieso machen wir A, wieso machen wir B. Und ich bin schon der Meinung, man muss begründen können, warum man was tut. So, man kann ja auch sagen, ich habe die Erfahrung mit 500 Athleten gemacht, dass das besser funktioniert wie das andere. Das ist für mich legitim. Ja. Ja. Wenn jemand jahrelange Praxiserfahrung gemacht hat und sieht einfach, dass bei 90% der Klienten diese andere Methode besser funktioniert, ja, dann ist es legitim zu sagen, ich habe diese Erfahrung gemacht, lass es uns probieren. Wenn es nicht funktioniert, können wir wieder umstellen. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Das habe ich nämlich auch oftmals bei meinen Klienten. Es wird nicht auf die individuellen Bedürfnisse oder die Rückmeldung, das Feedback eingegangen. Wenn jetzt jemand sagt, du, das funktioniert aber bei mir nicht, ja, dass es gar nicht erst angehört wird. Das ist nämlich auch so eine Red Flag. Sondern ich halte das Feedback der Klienten für extrem wichtig, gerade wenn ich einen erfahrenen Athleten habe, der auch vielleicht schon genau spürt. Natürlich kann das auch jemand sein, der so ein bisschen überall Gefahr und ein bisschen alles übertreibt. Das ist ja auch der Grund, warum ich versuche, den Kontakt eng zu halten, weil ich lerne ja die Typen kennen. Ja. Wenn ich jemanden ein halbes Jahr gecoacht habe, weiß ich exakt, was es für ein Typ ist. Ich weiß exakt, ich will jetzt nicht sagen, wie ernst, aber wie ich das einordnen kann. Ja, beispielsweise, ich habe eine Athletin, ich nenne sie jetzt mal beim Namen, die kennst du auch, die Jessica, die hat mit dir zusammen die WRF-Weltmeisterschaft gewonnen früher. Ja. Die wollte letzte Woche ihre Karriere beenden und diese Woche sagt sie, sie hat noch nie so eine geile Form gehabt. Jetzt verrate ich dir, die sieht jetzt diese Woche 0,5% besser aus als letzte Woche. Das ist der Blick darauf. Ja, ich kann das genau einordnen, weil ich weiß, sie ist extrem ehrgeizig, extrem selbstkritisch unterwegs. Ja, sie sieht nicht immer zu schlecht. Das ist ja auch nichts, was jetzt so bei ihr so ist. Das ist ja bei vielen Athleten so. Sie ist halt eine ganz andere Person wie jetzt. Ich sage jetzt mal, ein anderer Athlet, ist ja auch egal, welcher Name oder so, aber ich kann das dann schon relativ gut einordnen und dementsprechend weiß ich eigentlich schon ganz genau, wie ich darauf reagieren muss. Ja.
Also meinst du, ist das nicht generell so, wer zu viel fragt, erwartet zu viel? Es ist dann das ist umgekehrt, es wäre vielleicht doch sogar eine Red Flag, wenn der Coach dann sagt, dann buch dafür mein Mentoring oder kauf dir mein Buch, ich habe jetzt nicht so viel Zeit.
Das ist auch wieder eine Frage. Du kannst natürlich ein Coaching für 250 Euro verkaufen oder halt für 1500 Euro, wo du drei Calls noch dabei hast und auch zwei PTs oder so. Da ist natürlich der Wissenstransfer, da geht es, also mal im Gesundheitscoaching geht es ja oftmals darum, Leuten in einem halben Jahr im High-Price-Bereich vielleicht beizubringen, wie sie danach selbstständig weiterleben können, gesund weiterleben können. Ja, das ist dann wieder eine andere Art des Coachings. Im Wettkampf-Coaching, ich habe ja so ein bisschen Leister, ich habe aktuell so 40% Wettkampfathleten, 60% Leistungsklienten, so ungefähr von der Verteilung her. Und da sind die Bedürfnisse doch extrem unterschiedlich, ja. Und vielleicht muss ich da auch nochmal überlegen, ob ich da die Pakete doch so ein bisschen mehr aufteile. Aktuell habe ich das Gefühl eigentlich eher, dass es Sinn macht, möglichst viele Leistungen anzubieten im Rahmen eines Einheitscoachings, weil die nutzen ja alle nutzen das so ein bisschen anders. Die einen brauchen mehr von der Säule, die anderen mehr von der Säule und das mittelt sich jetzt so ein bisschen aus. Und wie gesagt, ich finde so ein bisschen Wissenstransfer, mir macht es Spaß, aber ich weiß, dass das bei den meisten, ich will es nicht sagen, unerwünscht ist bei den meisten Coaches, aber die sind da vielleicht ein bisschen überfordert auch damit, ja. Weil sie es von ihrem eigenen Coach nicht so kennen. Sie sind vielleicht IFBB Pro, haben einen bekannten Coach, der jede Woche sagt, Daumen hoch, Daumen runter, so, und dann funktionieren sie weiter, ja. Und das ist bei mir vielleicht ein bisschen anders, aber wahrscheinlich auch, weil ich einen anderen Hintergrund habe. Ja, ich bin kein guter Bodybuilder. Ich bin Dozent, Wissenschaftler, schieß mich tot und bin halt, ich habe ja seit vor 20 Jahren schon angefangen, so ein bisschen Leute zu betreuen, Damals habe ich beraten und Pläne geschrieben. Heute würde man das Coaching nennen. Ja, das hat ja früher mal anders angefangen, sozusagen.
Ja.
Und wie gesagt, ich habe halt zwischenzeitlich dann halt jahrelang einfach Trainer ausgebildet, Sportwissenschaftler ausgebildet, Studierenden Wissen vermittelt. Und da habe ich, glaube ich, so ein bisschen einen anderen Zugang einfach auf das Thema Coaching und verbindet mit Coaching ein bisschen mehr. Ja, und das kann auch teilweise sehr stark im motivationalen Bereich sein, im Bereich vielleicht irgendwie auch private Probleme, die Einfluss haben auf die sportliche Leistung, zumindest sich anzuhören, zuzuhören, ja, und vielleicht einen guten Tipp zu geben, was jetzt schon wieder so mehr eine private Komponente hat. Aber auch das finde ich gerade, gerade bei den Wettkampfathleten, mit denen du zusammen auf Wettkämpfe fährst, wo du die Unterkunft buchst, wo du doch meistens sehr, sehr nah dran bist, finde ich das schon auch legitim.
Ja. Das ist ein total spannender Punkt, denn ich sehe gerade eine richtige Parallele zu meinem Berufsalltag, bei dem die meisten Klienten ja ein Ergebnis wünschen und nicht erklärt haben möchten, wie man dorthin kommt. Und dann gibt es so eine gewisse Prozentzahl an Mandanten, die gerne jeden Schritt erklärt haben möchten. Das ist auch noch okay, das mache ich auch gern.
Ja.
Und dann gibt es aber auch welche, die wissen alles besser, weil sie es gegoogelt haben oder weil ChatGPT ihnen das anders erklärt hat. Und das ist natürlich ein Graus. Und wenn die dann sagen, der nimmt sich zu wenig Zeit, weil er mir jetzt nicht zum 100. Mal erklärt hat, dass es dieses und jenes im deutschen Strafrecht leider gar nicht gibt, dann ist das wirklich bedauerlich und führt dann wahrscheinlich sogar dazu, dass ich sage, ich habe auf diese Art Mandant keinen Bock. Da gibt es bestimmt auch Extremfälle im Coaching, die das auf die Spitze treiben mit Rückfragen unqualifizierter Art. Denn man muss ja eins immer noch berücksichtigen, wer sich einen Coach nimmt, der hat ja die Grundannahme, dass der Coach ihn weiterbringen wird, weil er irgendeinen Wissens- und Erfahrungsvorsprung hat. Wenn er das nicht hat, dann braucht er keinen Coach nehmen. Aber wer dann nicht nur die Rückversicherung wünscht, sondern letztendlich einen Debattierclub gebucht haben zu haben meint, der ist wahrscheinlich bei einem Coach genauso falsch wie bei einem Rechtsanwalt. Denn wer dann alles besser weiß, der braucht halt keinen, der ihm das vorschreibt oder an seiner Stelle spricht, dann macht das lieber gleich alleine. Aber
Das
vielleicht zu weit führen.
Das haben wir vielleicht mal von der anderen Blickrichtung
her. Gibt es denn jetzt, vielleicht auch wenn der ein oder andere zuhört, der sich gerade überlegt, selbst einen Coach zu nehmen, auf was er achten müsste und wie er sich vielleicht auch verkaufen wollte, damit das eine vernünftige Coach-Athleten-Beziehung wird. Was sind denn für dich so Red Flags bei Athleten? Also wir haben schon das Thema gehabt, Disziplin und vielleicht auch Adherence, was das Thema Rückmeldung beim Coach angeht und vielleicht auch ein gewisses Maß an Tracking-Leistung, die ja auch ein bisschen Selbstdisziplin und Organisationstalent erfordert. Was gibt es denn noch so für Punkte, wo du sagst, diesen Coachee, den würde ich nach kürzerer Zeit wahrscheinlich nicht mehr betreuen wollen, weil er dieses und jenes macht oder nicht macht?
Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass jemand ehrlich ist. Das heißt, ich sage halt auch ganz gerne, ich erwarte, auch gerade im Leistungsbereich erwarte ich zum Beispiel gar nicht, dass die 100% von den Plänen umsetzen. So, was ich halt erwarte, ist, dass man 100% ehrliche Rückmeldung gibt, was passiert ist im Laufe der Woche. Weil das ist ja für mich elementar, um meine Arbeit richtig machen zu können. So, wenn das Gewicht einfach steigt, obwohl wir normalerweise theoretisch im Defizit sind, dann hinterfrage ich natürlich meine Pläne. So, wenn mir die Person aber verschweigt, dass sie jeden Tag dreimal bei McDonald's war, gut, ich merke das natürlich, ich bin ja auch nicht blöd, ja. Aber ich sag jetzt mal so als Beispiel einfach nur Thema ehrlich rückzumelden, Feedback zu geben. Wie gesagt, ich kann jeden, bis zu einem gewissen Maß kann ich jeden Fehler ausbügeln, wenn ich darüber Bescheid weiß. So, ja, wenn ich darüber nicht Bescheid weiß, dann suche ich möglicherweise den Fehler an der falschen Stelle. Und das kostet natürlich immer mal Zeit. Das ist jetzt gar nicht schlimm, dass das meine Arbeitszeit ist, sondern manchmal ist die Zeit bis zum Wettkampf dann einfach zu kurz. Ja, das ist das Problem. Klar. So, das heißt, das wäre sowas, wo ich sage, das muss so die Voraussetzung sein der Zusammenarbeit und so ein offenes, ehrliches Verhältnis zueinander. Das sollte eigentlich gegeben sein. Ich wäre jetzt selber kein guter, kein guter Klient, ja, weil ich natürlich mal im Arbeitsalltag, ich habe jetzt, Max, glaube ich, jetzt letzte Woche geschrieben, am Wochenende kommt mal wieder nach 10 Wochen ein Check-in. Ich glaube, ich brauche doch wieder jemanden, der drüber schaut, weil ich habe jetzt so die 10 Wochen versucht, selber zurechtzukommen und merke einfach, wenn ich nicht den Druck habe, abzuliefern, wenn ich jetzt Deutschlands, ich sag jetzt mal, bekanntesten, erfolgreichsten Profi-Coach jede Woche was abliefern muss, dann weiß ich auch, okay, ich habe zwar heute 16 Stunden gearbeitet und habe nur 4 Stunden geschlafen, aber ich sollte vielleicht jetzt trotzdem noch Formbilder machen, weil ich will ihn auch nicht enttäuschen, so, ja,
ja.
Weil der hat ja ganz andere Kaliber im Kader, so, ja, und deshalb habe ich ja auch ihn ausgewählt, weil er die Person ist, wo ich sage, okay, da habe ich Respekt davor, weil er auch gerade diese Klasse, also diese Top-Athleten alle coacht und auch die Erfahrung mit den Athleten hat und mir das selber auch ein bisschen Druck macht, abzuliefern, ja, weil wissensmäßig, wie gesagt, ich glaube, da schenken wir uns jetzt, da sind wir, glaube ich, haben wir, glaube ich, den ähnlichen Stil auch, ne? Ja. Er hat natürlich ein bisschen Vorsprung und auch sicherlich ist er hier und da auch ein bisschen tiefer drin und hat dafür auch noch viel, viel mehr Leute durchgeschleust. Aber von der Philosophie her sind wir schon ein Stück weit auch anders, ja. Oder gleich. Aber es ist natürlich was anderes, wenn jemand von außen das nochmal objektiv betrachtet. Oder wenn du halt selber, ja, komm, ja, machst halt morgen so, weil interessiert der eh keinen so, ja. Und, da habe ich die letzten Wochen, auch wenn es jetzt bei mir nicht mehr unbedingt um Wettkämpfe geht, gemerkt, dass ich da nicht wirklich so vorankomme. Und wie gesagt, das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, ich erwarte das auch jetzt nicht unbedingt, gerade beim Leistungsbereich. Da muss jetzt nicht jeder wirklich jede Woche 100% perfekt abgeliefert haben, sondern ich brauche einfach ein Update. Klar, wenn du jetzt gar nichts umsetzt und nicht ins Training kommst, keine Check-ins schickst und wie nach sechs Wochen meldest du, pass auf, wobei, da frage ich schon vorher natürlich auch nochmal nach, ob jemand noch lebt. Also ich warte jetzt da nicht 6 Wochen ab, wenn jemand sich nicht meldet. Aber wenn jetzt jemand sagt, du, ich habe in den letzten 6 Wochen nur 2-mal trainiert und irgendwie habe ich die Priorität nicht, dann muss man sich halt fragen, ob so ein Coaching, weil es kostet auch Geld, überhaupt Sinn macht, ja. Weil ich habe halt schon noch Spaß dran, Leute besser zu machen, zu verbessern, dass es vorangeht. Und das ist auch egal, ob ich jetzt einen Anfänger habe, den du abnehmen möchte, oder jemand habe, der kurz vor der Pro-Card steht. Das macht mir eigentlich alles Spaß. Mir macht dieser Prozess Spaß, Leute zu verbessern. Und mir ist halt nur wichtig, dass jemand auf den Weg mitgeht und Dinge auch annimmt. Kann man ruhig auch hinterfragen. Man kann ja nur, du bist mir sicher und so, ja. Das finde ich eigentlich völlig in Ordnung. Aber die Bereitschaft, den Willen, einfach auch Dinge anzunehmen und Dinge zu verändern und sich zu verbessern zu wollen, das ist so das, wo ich sage, das ist mir so am wichtigsten. Und wenn jemand denkt, boah, okay, jetzt bin ich bei dem Coach so, der wird jetzt schon machen, so, ich rübel da mal aus. Das ist dann auch vielleicht so eine Red Flag bei Athleten sozusagen oder Klienten. Aber das Wichtigste, der wichtigste Punkt ist auf jeden Fall diese ehrliche und offene Zusammenarbeit, dass ich halt auch die Infos bekomme, die ich da brauche und ja, nicht angelogen werde sozusagen. Weil da hat keiner was davon.
Ja. Das ist, glaube ich, auch der einzig wichtige Punkt, auf den es dann wirklich tatsächlich ankommt und bei dem man noch gar nicht diskutieren darf. Und was jetzt toxische Coach-Athleten-Beziehungen anbelangt, in genau dem Fahrwasser habe ich ganz lustige Sachen schon mitbekommen, von denen dann eine Seite gar nicht weiß. Also meist war es dann so, dass der Klient gesagt hat, eigentlich halte ich von diesem Coach inhaltlich überhaupt nichts, aber der hat eine super Reichweite und der postet ständig meine Stories.
Ja,
da habe ich schon ganz schön Follower ausgebaut, weil ich ziemlich gut aussehe. Aber ich mache trotzdem alles auf eigene Faust. Das habe ich schon mehrfach erlebt. Das ist auch toxisch und das ist ja genau dieses Thema. Es ist halt einfach nicht ehrlich. Das kann ja so lange gut gehen, wie es noch vorangeht und der Coach der Meinung ist, dass es sein Werk sei. Aber lass da neu was schief gehen, gerade gesundheitlicher Art. Und der Coach ist der Meinung, kann eigentlich nicht sein. Weil vertraut darauf, dass seine Pläne gerade umgesetzt werden und tatsächlich etwas ganz anderes gemacht. Da ist das natürlich auch gefährlich. Ja, vielleicht können wir hier festhalten, für alle, die das aus dem Blickwinkel betrachten, sie suchen gerade einen Coach. Lasst euch keinen Quatsch versprechen. Seid selbst so realistisch, dass ihr einschätzt, wo ihr steht. Zum Beispiel auch, indem ihr einfach mit mehreren potenziellen Coaches sprecht. Und wenn euch von 10 Leute sagen, du wirst bestimmt Profi, dann könnte was dran sein. Schaut auch vor allem mal in verschiedene Bubbles. Das ist vielleicht auch noch ein ganz interessantes Thema. Ich habe es immer so mitbekommen und das kriege ich nur dann mit, wenn ich mich mal mit Leuten außerhalb meiner Bubble unterhalte, zum Beispiel bei so einem Coaching-Day oder so. Da gibt es ja tatsächlich noch so andere Blasen im Thema Fitness und Bodybuilding, mit denen ich nichts zu tun habe, wo ich auch keinen der Protagonisten kenne und denen auch nicht folge. Gemessen sind die auch ziemlich klein, in Anführungsstrichen, aber die verfolgen zum Teil ganz, ganz andere Logiken und Schemata und man hat das noch nie gehört. Aber wenn man dann nur Leute aus diesem Kreis fragt, wird man auch da überall ähnliche Antworten hören. Da ist es wahrscheinlich am besten, man schaut sich mal alle Blasen dieser Art an und die, wo man sagt, die sind hier vom Menschlichen her, aber auch von ihren Ansätzen her am sympathischsten, da sucht man sich dann einen aus und da wird man wahrscheinlich auch gar nicht so falsch liegen. Was mich immer noch irritiert, es gibt ganz viele, gerade in Amateur-Wettkampfszene, Coaches, die man eigentlich überhaupt nicht kennt, die aber seit Ewigkeiten mit einem kleinen Kreis von Athleten immer wieder auf Meisterschaften aufschlagen, wo man immer die verrücktesten Geschichten hört, wer da wieder gerade fast ins Krankenhaus musste. da staune ich doch ganz extrem, wie lange sich sowas hält. Und wenn man dann mal die Athleten fragt, die da sind, da hört man meistens, das ist der, von dem ich meinen Krempel kaufe. Das Coaching macht er umsonst. Das ist, finde ich, auch eine Red Flag.
Red Flag des Todes, ja. Na, das geht gar nicht.
Gibt's, glaube ich, heute bessere Möglichkeiten, dass man das auseinanderhält und sich den Coach nicht nach dieser Devise aussucht. Das kann wirklich nicht nur gefährlich werden, sondern es wird sicherlich auch immer am Ende enttäuschend ausgehen.
Ja, aber
dass man da ganz, ganz klar auch sieht, wenn man sich mit dem Thema allein schon über den regelmäßigen Podcast-Konsum beschäftigt, dass da einige wirklich total hinterm Mond leben, was Mindeststandards an Vorsichtsmaßnahmen im Bereich Gesundheit angeht. Da sollte man echt aufpassen.
Also ich sag mal, wenn wir jetzt mal zurückkommen zu den richtigen Coaches, die das professionell machen und wo man auch sagt, okay, die wissen, was sie da tun.
Ja.
Und nicht irgendwie nebenbei sonst was verticken müssen. Ich sag mal, da schenken wir uns wahrscheinlich so fachlich, inhaltlich gar nicht so wahnsinnig viel. Na, also ich glaube, wenn du jetzt Max, Fabi, mich und noch zwei andere 10 Fragen stellst, werden wahrscheinlich 9 davon wir wahrscheinlich gleich beantworten. Und bei einem ist es wahrscheinlich so ein bisschen persönliches Empfinden oder was man halt bevorzugt, wo man sagt, oh, das ist eher so mein Stil oder eben das oder jenes. Da werden so kleine Unterschiede, wird es geben, die werden wahrscheinlich zum gleichen Ergebnis führen. Oft, was ist der Unterschied? Was ist es für ein Stadium? Na, ist es ein Beginner? Ist es ein bisschen fortgeschrittener Athleten? Na, ist es Männer, Frauen? Ist es, wie ist es, wie passt es menschlich so? Das sind so solche Faktoren, oder auch vielleicht Regionalität. Ist der Coach in meiner Nähe? Ne? Ist er in meiner Nähe? Kann ich da zum Live-Form-Check eben eine Stunde oder eine halbe Stunde oder 10 Minuten hin? Oder muss ich dafür 6, 7, 8, 9 Stunden investieren? Das sind so deine Faktoren, die natürlich auch eine Rolle spielen.
Ja. Aber in beide Richtungen. Also gerade der Faktor örtliche Nähe, finde ich, spielt in beide Richtungen eine Rolle. Viele gucken halt nur darauf und dann gibt es halt so.
Das ist Schwachsinn.
Das weiße Flecken auf der Landkarte, wo es auch keine Gegend in der Nähe gibt, wo irgendein Coach wohnt.
Ja.
Dann würde ich trotzdem lieber im Zweifel schauen, dass ich jemanden von weiter weg nehme. Ich kann dem heutzutage so prima Video-Feedback schicken, dass ich sage, hier ist meine Übungsausführung und der schreibt zurück, mach dieses und jenes anders.
Ja.
Und du hast regional vielleicht einen Coach, der es selber alles falsch macht und der das gar nicht merkt. Also.
Ja. Regionalität ist ein schönes Stichwort. Ich hab ja den Vorteil hier ganz im Süden, dass alle Guten sonst im Norden sind. Alle Hamburg sozusagen. Das ist auf jeden Fall auch ein Standortvorteil, den ich habe. Du hast schon recht, es gibt schon echt so ein paar Flecken, da wüsste ich jetzt auch keine. Ich habe auch schon Erstgespräche gehabt, wo Leute gesagt haben, eigentlich will ich jemanden regional. Sag ich, du, pass mal auf, in deiner Nähe kenne ich den und den, hör dir den nochmal an. Ja, weil ich bin jetzt auch nicht in der Situation, dass ich sage, boah, ich muss jetzt alles tun, ihm alles versprechen, dass er zu mir kommt. So, wenn er kommt, ist schön, wenn er nicht kommt, okay, dann war es ein cooles Gespräch und vielleicht empfiehlt er mich weiter, weil er mich auch sympathisch fand. Das ist tatsächlich so, dass es sich so ein bisschen, Deutschland ist natürlich groß und es gibt sicherlich da so ein paar Fleckchen, wo es halt nicht unbedingt einen Coach gibt, der vielleicht jahrelange Erfahrung hat und auch ein fundiertes Wissen. Ne? Aber was ich sagen muss, bevor wir jetzt so ein Bashing machen, was ich auf jeden Fall sagen würde, die Qualität der Coaches ist sicherlich wesentlich besser als vor 20 oder vor 10 Jahren.
Das und, auf jeden Fall.
Und viele kleine, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, ich würde sagen, alleine im Team Gen haben wir haufenweise kleine, gute Coaches. Ich kenne doch eine, weil ich doch mit vielen auch befreundet bin, die sehr gute Arbeit machen, die vielleicht nur 3, 4 Athleten haben, damit aber auch schon Meisterschaften auch international gewonnen haben, die mit den Athleten auf die Wettkämpfe gehen, die sich wirklich 1000% auch einsetzen und sich kümmern und leider halt die Reichweite nicht haben auf Social Media und deshalb nicht so bekannt sind, aber vielleicht bessere Arbeit machen wie so der ein oder andere Oldschool-Coach, den man so kennt, der aber eigentlich gar nichts verstanden hat.
Vielleicht ist es auch deshalb gerade so gut, weil sie nicht so viele Klienten haben und das nicht so häufig machen müssen, sondern intensiver mit wenigen.
Ja.
Kann auch sein. Was nicht heißen soll, dass es nicht geht. Also das muss man auch mal festhalten, wenn jetzt jemand sagt, es sei nicht möglich, eine gewisse Anzahl von Kunden zu handeln. Wenn man das als Vollzeitjob begreift
und
gewisse Prozeduren etabliert hat, ist das ohne weiteres möglich. Da muss man sonst mir auch sagen, ich kann nur 10 Mandanten betreuen, das ist totaler Quatsch.
Machst du doch, oder?
8.
8.
Ja. Okay, Sascha, ich würde sagen, das Thema ist damit zumindest mal so weit abgehandelt, dass wir empfänglich sind für alle Fragen, Anschlussfragen, die sich ergeben. Schreibt sie in die Kommentare. Wenn ihr ganz andere Themen haben wollt, schreibt es natürlich auch in die Kommentare. Wer von Anfang bis hier gehört hat, der hat das jetzt 2-mal gehört. Aber die meisten von euch schauen nicht bis hier. Deshalb, wer mittendrin reingesprungen ist, weil er den Anfang vor 3 Wochen gehört hat, jetzt nochmal. Ja, würde sagen, das war's für heute.
Ja.
Gibt's noch was zu sagen? Genau, wenn ihr Supplements kaufen möchtet, weil ihr darauf vertraut, was euer guter Coach euch empfohlen hat, dann kauft ihr die natürlich bei vitaminversand24.com mit einem Athletencode eurer Wahl, damit sie besonders preisgünstig sind. Wenn ihr bei Sascha im Coaching seid, nimmt ihr natürlich den Code Sascha.
So. Sag ich nicht nein dazu.
In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao, ciao.